Gelobt sei Gott, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wir singen vom Lied 85, die Verse 1 bis 3. Gelobt sei Gott, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wir singen vom Lied 85, die Verse 1 bis 3. Herr Jesus Christus, wir freuen uns über deinen Ostersieg. Du hast in dieser Welt des Todes deine Macht deutlich erwiesen und wir können dich heute erfahren und erkennen als den Lebendigen. Du weißt es, wie oft wir müde und verzagt sind und dir nicht glauben und meinen, deine Sache wäre verloren. Darum befestige heute unseren Glauben durch dein Wort, damit wir neuen Mut und neue Zuversicht bekommen. Wir möchten dir danken auch für das Leben dieser Kinder, die uns hergebracht werden, dass du sie uns gesund geschenkt hast. Und wir bitten dich, dass du in ihrem Leben deine Gegenwart auch so sichtbar darstellen kannst, dass du aus ihnen etwas machst, zu deinem Lob und zu deiner Herrlichkeit. Amen. Wir wollen in der Stille füreinander weiterbeten. Wir danken dir, Herr, dass du alle Tage bei uns bist, bis an der Weltende. Amen. Wir wollen miteinander unseren christlichen Glauben bekennen und miteinander sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. In unserer so kinderfeindlichen Zeit hoffe ich, dass das für Sie Musik ist, wenn Sie Kindergeschrei hören. Da sollen wir uns mitfreuen, dass es lebendige Kinder unter uns gibt. Ich will ein paar Worte dazu sagen. Das bewegt mich immer, wie heute ein Streit herrscht über die Taufe. Soll man nicht die Kinder erst taufen lassen, wenn sie erwachsen sind? Ich rate das vielen Eltern, die keinen Bezug mehr zum Glauben haben, sage ich, ach, nötigen Sie doch die Kinder nicht zu etwas, wozu sie selbst keinen Bezug haben. Aber bei christlichen Eltern taufe ich gerne die Kinder. Und ich meine, wir sollten uns gegenseitig in Frage stellen lassen. Es waren in unserem Gottesdienst schon Christen, die sind empört weggelaufen und haben gesagt, von euch weiß ich Bescheid, ihr tauft ja Kinder. Ist ja unmöglich. Darf ich Ihnen kurz erklären, warum an einem Beispiel. Hans Brandenburg erzählt die Geschichte, die sich einst in Russland abgespielt hat, zwischen diesen erweckten Evangelischen dort, die ja die Frage sehr viel eifriger und noch viel verbitterter miteinander diskutieren, ob man die Erwachsenentaufe der Mennoniten und der Baptisten praktizieren soll oder die lutherische Kindertaufe. Und sie saßen zusammen und haben auch wieder über diese Frage diskutiert und haben sich den Tee eingeschenkt. In Russland gießt man zuerst so Teeextrakt, ein dunkles schwarzes Zeug in die Tasse und anschließend das kochend heiße Wasser nach. Und dann hat damals der Orientmissionar Dr. Lepsius die versammelten russischen Christen gefragt, könnte man eigentlich das auch umgekehrt machen? Zuerst das kochende Wasser rein und dann den Teeextrakt nach. Und dann sagte gleich einer der Brüder, Nitschewo, das macht also nichts aus, das ist egal, wie rum man's macht. Hauptsache, beides kommt zusammen. Dann sagte damals Dr. Lepsius, genau so geht's uns bei der Taufe. Es muss beides zusammenkommen. Das große Gnadengeschenk Gottes und mein Ja im Glauben. Ob sie einen so rum machen, dass sie mit dem einen beginnen, auch die Freunde, die die Erwachsenentaufe pflegen, müssen sich fragen lassen, ob sie nicht nur das eine festhalten, die freie Entscheidung und das Gnadengeschenk darüber vergessen, dass ohne mein Verdienst, ohne mein Können mir einfach aus lauter Liebe geschenkt wird. Ich möchte, dass dieses Bild mit uns geht und wir die beiden Dinge zusammen behalten. Dass Eltern und Paten und eine christliche Gemeinde dies bewegt, dass die Kinder, die hier zur Taufe vorgetragen werden, sich einmal bewusst und klar zu Jesus Christus hinwenden in einer freiwilligen Entscheidung und Ja dazu sagen, damit sie das ganze Erbe gewinnen, das Gott ihnen bereit hat. Und so möchte ich Sie nun fragen als Eltern und Paten, wollen Sie, dass diese Kinder auf den Namen des dreieinigen Gottes getauft werden? Und wollen Sie, dass Ihre dazu beitragen, diese Kinder auf diesen Herrn hin zu erziehen? So antworten Sie gemeinsam, ja und Gott helfe mir.
Ja, und Gott helfe mir.
So So bringt die Kinder dazu, dass sie die heilige Taufe empfangen. Zuerst Daniel Martin Nüfeler. Daniel Martin, auf den Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Amen. Katharina Schuld. Katharina, aufgehört im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. So lebe nun, doch nicht du, sondern Christus lebe in dir. Und was du lebst im Fleisch, das lebe im Glauben des Sohnes Gottes, der dich geliebt hat, der sich selbst für dich ergab. Tobias Benjamin Frick. Tobias Benjamin, glaube ich auf den Namen Gottes Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der diese Welt überwunden hat. Johann Heermann war ein Liederdichter im Dreißigjährigen Krieg. Er hat die Osterbotschaft hineingenommen in großes Leiden. Er selbst war schwer gichtkrank, hat sein Amt aufgeben müssen. Er konnte in kein Bett mehr liegen und in keinen Sessel mehr sitzen, vor lauter Schmerzen. Und da hat er seine wunderbaren Lieder gedichtet. Wir singen von diesem Lied 85 von Johann Heermann noch den Vers 11, 12 und 13. Johannes 21. Wenn Sie mitlesen, da haben wir die Bibeln ausgelegt, Johannes 21, Vers 1 bis 14. Danach offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal am See Tiberias. Er offenbarte sich aber so: Es waren beieinander Simon, Petrus und Thomas mit dem Beinamen Zwilling und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere Jünger. Da sagte Simon Petrus zu ihnen: Ich will fischen gehen. Sie sagten zu ihm: Dann wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es schon Morgen war, trat Jesus ans Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Da sagte Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sagte zu ihnen: Werft das Netz an der rechten Seite des Bootes aus, so werdet ihr etwas finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr herausziehen vor lauter Fischen. Da sagte der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, warf er sich das Obergewand über, denn er war nackt, und sprang ins Wasser. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht weit vom Land entfernt, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie nun ins Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot. Jesus sagte zu ihnen: Bringt ein paar von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz an Land. Darin waren 153 große Fische. Und obwohl es doch so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Da sagte Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kam Jesus und nahm das Brot und gab's ihnen, ebenso auch die Fische. Das ist nun das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Herr, gib dich auch uns so zu erkennen. Amen. Die Bibel ist doch ein großartiges Buch. Da steht so eine Geschichte drin. Nach den großen Osterereignissen kommt der Alltag wieder, auch im Leben der Jünger. Und es wird ganz schlicht erzählt, wie sie da leben am See Genezareth, und der Hunger ist da und die Not ist da und die Schwierigkeiten. Da gehen sie wieder zurück in ihren alten Beruf und sagen: Jetzt wollen wir hinausgehen, wir haben Hunger, wir müssen uns etwas Geld verdienen. Und dann sitzen sie im Boot, und das wissen sie an so einem kalten Ostertag, wie das ist, wenn es in der Nacht kalt wird. Und dann arbeiten sie eine Stunde, rudern sie mal eine Stunde und werfen sie das Netz aus und ziehen sie es wieder herein. Dann war nichts drin, und noch eine Stunde und noch mal eine Stunde. Und dann arbeiten sie gerade so weiter. Und nichts haben sie. Kein Brot, keine Stärkung. Und dann wird es Morgen und da wird man reizbar. Da kann man aneinander hochgehen. In solchen Augenblicken schreit man sich an. Und da hat man keine Geduld mehr. Und so fängt die Geschichte an. Eine Geschichte wie aus unserem Leben. So wie wir sie morgen und übermorgen auch wieder haben. Da es nun Morgen war, da war die Kraft erschöpft, da wussten sie nicht mehr, wie es weitergehen soll, da wollte man erregt alles niederwerfen, da wollte man in Traurigkeit versinken und sagen, es hat doch alles gar keinen Wert. Da es nun Morgen war, stand Jesus am Ufer. Und das ist das Neue seit dem Ostermorgen. Er steht da, wo wir nicht mehr weiter wissen, wo wir müde und erschöpft sind, wo wir resignieren und aufgeben wollen. Und er weiß, dass seine Leute ihn brauchen. Er empfinde das, wie nass die Jacken sind, die sie anhaben, und wie gereizt ihre Nerven sind, und darum steht er da. Ihm ist das nicht verborgen. Er weiß, dass seine Jünger ihn brauchen. Und darum geht er auf sie zu und sucht sie. Das darf ich Ihnen heute Morgen so verkündigen. Da in den Krisen ihres Lebens, die jetzt auch nach dem Ostermorgen nicht ausbleiben. In ihren großen Enttäuschungen, die sie erleben, steht Jesus am Ufer und wartet auf sie und will mit ihnen reden. Und diese Erlebnisse, die hat man mittendrin in der harten Tagesarbeit, mittendrin unter schweren Enttäuschungen und bitteren Erlebnissen. Das will ich zuerst noch einmal ganz deutlich machen. Die alten Probleme sind noch da. Petrus hat sich das alles ganz anders vorgestellt gehabt. Er hat sicher gedacht, wenn ich mit Jesus gehe, dann läuft alles glatt. Er war früher sehr zuversichtlich gewesen. Sein Glaube war kühn und mutig. Mir gefällt Petrus mit seiner großen Entschlossenheit, wie er Jesus dienen will. Die Bibelkenner erinnern sich ja schon, dass mit der ganzen Geschichte auch dargestellt ist, wie unser Dienst für Jesus oft sich vollziehen kann. Da will man die Netze auswerfen und einen großen Fang tun. Man arbeitet sich halbtot und nichts kommt heraus. Das ist eine Erfahrung, die man auch in der Hingabe seines Lebens für Jesus macht und im täglichen Beruf und wo sie überhaupt arbeiten. Aber selbst im heiligen Dienst, das macht ein Missionar nicht anders als Petrus. Er wirft die Netze aus und er arbeitet und am Ende ist nichts drin. Und Jesus legt noch den Finger auf die wunde Stelle und sagt, habt ihr nichts zu essen? Er weiß es doch. Er weiß doch, wie die Kohldampf schieben. Und wie die wirklich das jetzt kaum mehr können. Noch einmal legt er die Hand drauf. Da liegen die Nöte. Die ganze Nacht schwer gearbeitet. Schwer gearbeitet. Es liegt ganz bestimmt nicht an unserem Fleiß, wenn unsere Arbeit so erfolglos ist. Auch diese Jünger haben hart gearbeitet. Und es wird ihnen ausdrücklich noch einmal bestätigt. Man kann mit seiner ganzen rührenden Hingabe, fleißig im Werke stehen und nichts kommt heraus. Warum erleben wir das dann? Wir müssen merken, Jesus will sich verherrlichen. Wir sollten draufgestoßen werden, dass es gar nicht unser Einsatz ist, sondern der Segen des Herrn. Es hat sich gerade bei Petrus vorher dieses Missverständnis eingeschlichen, als ob er das Reich Gottes mit seiner Entschlossenheit halten könnte. Herr Jesus, ich will dich bewahren, ich will dein Werk retten. Und wie oft kommt bei den treuen Gläubigen solchen Missverständnis, als ob sie die Sache Jesu schieben könnten, als ob sie die Sache Jesu zum Erfolg führen könnten. Und darum müssen Jesus-Jünger fortwährend in solche Krisen hinein, wo sie an die Grenzen ihrer Leistung stoßen. Und dann sieht man, nichts kommt heraus. Alles ist vergeblich. Bei den Jüngern hing doch an diesem Fischfang sogar ihr Einkommen. Wir haben es auch in letzter Zeit bei vielen hier in unserer Gemeinde durchlitten. Berufsprobleme und Berufssorgen. Und wie wir dann zusammensaßen, haben wir gedacht, das kann doch gar nicht mehr sein. Wir haben es einmal in der Gemeinde erlebt, in einer ganz großen Konkurssache, wo es um Millionen ging, wo wir den Auferstandenen zu Hilfe nahmen und sagten, Herr, ist das auch möglich, dass in dieser großen Not du das alles nur so weit kommen ließ, damit wir sehen, ob du Mittel und Wege hast, uns zu beschämen? Da werden plötzlich stolze Leute ganz demütig und klein. Und ich denke, viele von ihnen sind in solche Krisen längst hineingeraten. In der Kindererziehung. Das hat man sich früher, wie die Kinder noch klein waren, nie so vorgestellt, dass man einmal so am Ende sein kann. Warum das alles? Da es Morgen war, stand Jesus am Ufer und dann legt er noch einmal den Finger drauf und sagt, wie steht's denn? Klappt's nicht? Das ist eine Ermutigung für uns, mit unseren Problemen zu dem Auferstandenen hinzugehen und sagen, wir sind am Ende. Wir wissen immer, wie es weitergeht. Unsere Kraft ist am Ende, unsere Nervenkraft ist aufgebraucht, unser Mut ist uns längst entfallen, aber du bist da. Und dann ruft er diese Jünger noch einmal, um seine Kraft ganz neu zu erfahren. Bleiben Sie noch einmal da stehen bei diesem Petrus, das ist ganz wichtig. Er war ja gescheitert in der Nacht vor der Hinrichtung Jesu mit seinem kühnen Glaubensmut. Wir wollen das nie so leichtfertig ansehen. Wir wissen, wie das bei Petrus bis in die Tränen ging. Er war verzweifelt. Er hat immer gemeint, er sei so treu. Da macht es ihm Jesus noch einmal deutlich. Die ganze Nacht hast du gefischt und nichts gefangen. Dabei ist das doch dein Fachgebiet. Er war früher schon einmal sehr stolz gewesen bei seinem ersten Fischfang auf dem See Genezareth, an dem er Jesus begegnet war. Ich verstehe doch etwas vom Fischefangen. Was versteht denn schon Jesus davon? Und damals hat es ihm Jesus gezeigt, wie alles läuft. Und jetzt geht es Jesus noch einmal darum. Simon Petrus, hast du mich lieb? Fragt er ihn nachher. Nur wenn das richtig stimmt, kann er uns auch segnen und kann er uns auch das Werk im Beruf gelingen lassen und dann kann er uns erst die Nöte lösen, die für uns unlösbar geworden sind. Die alten Probleme sind noch da. Gut, dass sie noch da sind. Auch nach dem Ostermorgen. Jesus fängt an, zuerst die Liebesbeziehung mit ihm wieder in Ordnung zu bringen. Das ist ihm wichtig. Und dann kann er auch anfangen, uns zu überschütten mit Gutem. Das wird jetzt deutlich. Jesus will segnen. Die alten Probleme sind noch da, aber Jesus will segnen. Es sind große Probleme, unlösbare Probleme. Aber dann sagt Jesus, nur werft doch eure Netze aus und gibt einen bestimmten Befehl und jetzt ist wunderbar. Plötzlich ist das Netz voller Fische. Es sieht gerade so aus, wie wenn die Fische alle an einem Faden hingen. Und in Wirklichkeit ist das so. Dieser auferstandene Herr gebietet über die Welt. Wenn er will, dann kann er alles sich untertänig machen. Das wissen wir. Und darum ist für unsere ganze Arbeit und das, was wir nicht mehr lösen können, jetzt nur so wichtig, spricht Jesus sein lösendes Wort zu uns. Dieses befehlende Wort mit einem Wort, dann kann alles gelingen. Dann kann er alles in Ordnung bringen. Sprich nur ein Wort, so hat es damals auch dieser Hauptmann gesagt zu Jesus. Nur ein Wort und dann ist alles in Ordnung. Wirklich. Nur das eine Wort. Das ist ein schönes Gebet, wenn man so sprechen kann, sprich Ja zu meinen Taten. Hilf selbst das Beste raten, den Anfang mit und Ende, ach Herr, zum Besten wende. Jesus kann in einem Augenblick alles lösen, was uns völlig unlösbar scheint. Und er befiehlt über diese Fische, selbst da, es war offenbar sehr nah am Ufer, wo man normalerweise bestimmt keine Fische fängt. Er kann unsere Arbeit so leicht segnen. Das ist mir eine Ermutigung, auch für unseren geistlichen Dienst, den wir haben. Viele haben es beendet, andere zu Jesus zu führen und ein Zeugnis zu geben, mitten im täglichen Beruf, weil sie sagen, ich habe das lang genug probiert. Ich habe versucht, in meiner Familie zu wirken, aber es war umsonst, da hat sich nichts gerührt. Andere sagen, ich habe es bei meinen Kindern jetzt aufgegeben, sie sind groß und sie nehmen mir doch nichts ab. Warum eigentlich? Ich will Sie heute Morgen ermutigen. Nehmen Sie den Befehl Jesu und sagen, ich habe gemerkt, dass ich gar nichts kann, aber auf seinen Befehl hin will ich jetzt noch einmal das Netz auswerfen. Und ich will Sie heute Morgen senden, im Auftrag des Auferstandenen. Nicht, weil Sie das gut könnten, Sie sind absolut ungeeignet, wie wir alle. Aber der Herr gebraucht uns. Und der Herr will in unserer Welt noch einmal Großes wirken. Es ist gut, dass Jesus diesem Jünger Simon Petrus und all den anderen Jüngern dies noch einmal gezeigt hat. Nicht deine Größe ist es, nicht dein Vermögen ist es und nicht deine Begabung. Es ist ganz allein mein Segen. Wenn der Herr will, kann er viel Frucht schenken. Darum wollte ich die müden Mütter ermutigen. Ich wollte sie alle ermutigen, wo sie stehen mit ihren Kollegen, mit denen sie zusammentreffen und mit Nachbarn. Werfen Sie noch einmal das Netz aus, auf den Befehl Jesu hin. Das ist gut, wenn Sie demütig bleiben in diesem Dienst. Simon Petrus wurde über diesem ganzen Wunder sehr klein. Wahrscheinlich gehört das immer wieder im Reichsgottesdienst dazu, dass uns Jesus nur große Aufbrüche schenken kann, wenn er zuvor uns sehr klein und gering gemacht hat. Dass nie sich das Missverständnis einschleicht, als ob wir das gewesen wären, als ob unser Können das gemacht hätte. Herr, ich bin es nicht wert, dass er so an mir handelt. Und so wirft er sich ins Wasser und schwimmt Jesus entgegen. Das ist ein großartiges Bild, dieser kraulende Petrus. So nah wie möglich nur zu Jesus hin. Ohne den kann ich gar nichts mehr tun. Ich brauche ihn und ich will von ihm gesandt sein und unter seinen Befehlen stehen. Ich will Ihren Blick noch drauf lenken, wie Jesus uns bedient. Die alten Probleme sind noch da, aber Jesus will uns segnen und er bedient uns. Es geht in dieser Geschichte um ganz äußere Dinge. Es geht um Hunger und um Schwäche und um Misserfolg. Ich habe vorhin dran denken müssen, dass das mit den so lieblich schreienden Kindern ausschließlich meine Schuld war. Ich hätte es den Müttern sagen müssen, dass es nur ein Rezept gibt, Babys nie ungefüttert zur Taufe bringen. Das passt zu unserem Bibeltext heute. Wenn Babys Hunger haben, schreien sie bei der kleinsten Unruhe. Die kommt, wenn sie gut gegessen haben, sind sie fast immer sehr zufrieden und fröhlich, selbst wenn die Orgel noch so schön spielt. Und genauso war es da. Es ist ein Hungerproblem gewesen bei dieser Geschichte. Und Jesus nimmt sich um unseren Hunger an. Ich bin nicht dafür, dass wir so schnell das auf die geistliche Ebene übersetzen. Das gehört auch mit dazu. Aber es geht Jesus auch immer um unser Essen. Er will seine Jünger stärken, bevor er ihnen einen Dienstauftrag gibt. Wie wir neulich auf dem Michelsberg waren, habe ich zu den Schwestern oben gesagt, ich bewundere den offenen Abend, der so gute Fastenwochenende dort oben halten kann. Aber mir tun auch die Mittagessen auf dem Michelsberg immer wieder so gut. Die sind wir auch eine tüchtige Stärkung im Glauben. Und das steht hier mittendrin, wie Jesus den Hunger dieses Petrus und seiner Jünger sieht und sagt, jetzt esst euch einmal richtig satt. Unsere Mahlzeiten sind doch nicht bloß einfach Fressereien. Das sind doch Augenblicke, die wir mit Gebet beginnen, weil wir die Gaben aus den Händen unseres Herrn nehmen und etwas spüren. Er will uns jetzt leiblich und geistlich voll erquicken. Und wenn man nicht gegessen hat, dann kann man nicht arbeiten. Und das ist eine richtige Ermutigung für abgearbeitete Leute. Und darum hat Jesus schon ein Feuer angezündet draußen am Ufer. Und er hat schon die Fische ins Feuer gelegt. Das ist eine leichte Mahlzeit. die nicht zu schwer ist, die man gut essen kann und leicht verträgt. Das ist Jesus wichtig, uns zu kräftigen. Er legt uns keine Last auf, die uns zu schwer ist. Und Jesus sorgt auch um das Äußere. Er hat uns den Leib geschaffen und will uns auch dann in kranken Zeiten und in müden Tagen erquicken bis ins Leibliche hinein. Aber er bleibt nicht beim Leiblichen stehen. Und wenn er hier seine Jünger bewirtet und sagt, kommt und esst, haltet das Mahl, dann ist das doch gleichzeitig auch eine Einladung, nehmt von den vielen Gaben, die er euch gibt. Erst später hat Jesus den Petrus darauf vorbereitet, dass er ihn einen schweren Weg führt. Das hat Jesus ihm nicht auf den nüchternen Magen hingesagt. Er hat gesagt, iss dich zuerst einmal satt. Und so macht uns unser Herr auch. Er führt uns keinen schweren Weg. Auch nicht den Kreuzesweg, wenn er uns nicht vorher so viel Stärkungen gegeben hat, dass wir auch diesen Weg wirklich gehen können. Darum sagt er, halt das Mahl. Da denken wir sofort, eben nicht bloß an äußere Speise. Der, der sagt, wen da dürste, der komme zu mir und trinke, der hat auch heute Stärkungen für uns bereit, die weit hinausgehen über das, was wir eben brauchen. Der zu uns sagt, dass er uns die ganzen Lasten wegnehmen will, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, haltet das Mahl. Stärkt euch noch einmal tüchtig, bevor die Probleme wiederkommen, in die wir hineintreten, stärkt euch tüchtig. Ja, nehmt ihn selbst. Er ist das Brot, der Trank, den er uns geben will, damit wir ihn haben. Und mit ihm dann wieder hineingehen in die Bewährungen, wo man wirklich stundenlang arbeiten kann und keinen Erfolg sieht. Haltet das Mahl, stärkt euch noch einmal. Er will ermutigen. Und er will uns stark machen für die Dienste, die auf uns warten, damit wir einen großen Fang tun. 153 Fische, ich kann nur staunen. Lauter gute Fische, keine Konservendose dazwischen, wie es bei unseren Seen so üblich ist. Manche zählen heute auch ganz stolz ihren Fang, den sie haben, und sie prahlen damit im Reiche Gottes und sagen, schau mal, was ich gefangen habe. Ich habe immer wieder Sorge, dass doch ein paar Frösche dazwischen sind, bei dem, was sie so stolz da abzählen. Auch im Jüngerkreis, den Jesus in seinem Netz gefangen hat, war noch ein Judas dabei. Das war ein besonderes Geschenk damals, dass es 153 nur schöne, nur gute Fische waren. Aber es ist ermutigend, dass wir Großes vom Herrn erwarten dürfen. Werft eure Netze aus. Ich bin davon überzeugt, dass sie alle von Jesus gebraucht werden, um noch einmal einen großen Fang zu tun. Das ist viel zu wenig, dass sie ihr eigenes Leben retten für die Ewigkeit. Jesus will sie senden, damit sie viele Menschen für Jesus gewinnen, dass sie das Netz auswerfen und einen großen Fang tun. Nicht in der eigenen Kraft, auf seinen Befehl hin, auf sein Wort hin, weil er am Ufer steht und weil er es will. Amen. Wach auf, mein Herz, die Nacht ist hin. 88, die Verse 4, 8 und 9. Herr Jesus, du führst uns oft auch so in Schwierigkeiten. Und wir wissen, dass du es ganz bewusst zulässt. Und dass wir immer auch wieder solch eine Demütigung brauchen, wo wir unsere eigene Kraft überschätzen. Du allein bist es, der uns unsere Arbeit gelingen lässt und der uns auch in unserem Dienst für dich Frucht schenkt. Ich wollte dich jetzt bitten für jeden hier, der mutlos ist und entmutigt über so manchen Problemen, die nicht lösbar erscheinen. Aber wir wissen, dass du dich auch darüber verherrlichen willst. Du kommst zu uns heute Morgen als der Auferstandene und redest zu uns und befiehlst uns, dass wir noch einmal das Netz auswerfen, aber jetzt auf deinen Befehl hin, unter deinem Ja und unter deinem Segen. Darum legen wir dir besonders hin, was uns aufgetragen ist als Lebensberuf, was wir leben in unseren Familien, auch in unseren Freundschaften, was wir uns zum Ziel gesetzt haben als unsere Lebensaufgabe, das wollen wir alles von dir noch einmal neu haben als dein Befehl, als dein Ja. Und dann lass es geschehen, dass wir etwas ausrichten können zu deinem Lob und zu deiner Ehre. Ich wollte dich ganz besonders auch bitten für unsere Mitarbeit in deinem Reich. Segne du die Besuche, die Gespräche, die wir machen, und lass du daraus Frucht entstehen. Du weißt, wie oft unser Wort verhallt, das wir reden, und nichts sichtbar wird von einer bleibenden Wirkung, aber wir wollen es noch einmal beginnen, auf deinen Befehl hin. Stärke jetzt auch die angefochtenen Boten in deinem Dienst, in der Mission, in der Diakonie, im Predigtdienst und auch die vielen Schwestern und Brüder, die in den Gemeinschaften hin und her dein Wort auslegen. Mach du sie mutig, erneut dein Wort zu bezeugen und Großes von dir zu erwarten. Wir wollen auch in diesen Tagen Erweckungen von dir erwarten, dass viele zum Glauben an dich kommen und selig werden. Lasst uns gemeinsam das Gebet des Herrn beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch vom Lied 86, die Verse 5 und 6. nächsten Wochenende haben wir auch in Korntal diese Licht im Osten-Konferenz, die ich leite. Da liegen hinten diese Programme aus, wenn Sie sich dafür interessieren. Wir haben ja immer auch viele Gäste da. Das sind evangelische Christen, die vor kurzem aus Russland ausgesiedelt sind und hören dann Neues aus dem Ergehen dieser Gemeinden dort. Hier haben wir am nächsten Sonntag wieder zwei Gottesdienste zur üblichen Zeit. Wir haben morgen keine Bibelstunde. Immer wenn wir so einen zweiten Feiertag haben, ist dann keine Bibelstunde. Aber wir haben heute einen großen Festtag. Der Herr Martin Dinglinger unter uns hat den 75. Geburtstag. So persönliche Dinge muss man doch auch erwähnen. Er hat so treu uns geholfen im Besuchsdienst immer und auch in der Krankenpflegestation als Rechner. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen, Ihrer lieben Frau, auch für das neue Lebensjahr. Ganz herzliche Grüße. Unser Opfer heute ist für die Liebenzeller Missionsarbeit bestimmt von unserer Gemeinde, der Hermann Meyer. Er war in Hohenheim Student, er kam oft hierher. Er ist ja draußen in einem Musterfarmbetrieb auf Papua-Neuguinea. Das ist einer dieser stillen Gäste, die häufig unter uns sitzen. Wir haben ja immer so Schwierigkeiten, sie kennenzulernen. Sie sind alle so lieb, demütig und so zurückhaltend. Sprechen Sie uns an, geben Sie uns eine Hand, grüßen Sie nach rechts und links. Wir freuen uns immer darüber, denn sonst lernen wir uns gar nie kennen. Wenn Sie jeden Sonntag zwei Leute kennenlernen, dann kommen Sie im Laufe von 3 Jahren so langsam durch. Benützen Sie das bitte auch jetzt zu Ihrem Nachbar hin und her. Soweit ich weiß, ist keiner mit einer ansteckenden Seuche heute da, sodass nichts passieren kann. Aber dieser Hermann Meyer war auch immer so ganz still da hinten gesessen. Ich habe ihn mit Bewusstsein erst richtig gekannt, wie er auf dem Flugplatz oben verabschiedet wurde. Das wünsche ich Ihnen auch, dass Sie so Leute kennenlernen, aber Sie dürfen heute die Arbeit von Hermann Meyer mittragen, indem Sie die Arbeit der Liebenzeller-Mission unterstützen, die ja in der Südsee und in Bangladesch auch und in Japan geschieht. Nun wollen wir den Herrn um seinen Segen bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.